Komm. Ich nutze jetzt erstmal die Gelegenheit, um nochmal dem Dieter ausdrücklich zu danken für seinen Jahresauftakt. Und ich finde, es ist eine hervorragende Gelegenheit, ein neues Jahr damit zu beginnen, mal wieder klarzustellen, um was es eigentlich geht. Also ich finde, die vier edlen Wahrheiten kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und ich bedauere es zutiefst, dass dieser Vortrag nicht aufgezeichnet wurde, weil der jetzt wirklich verdient, ins Netz gestellt zu werden. Denn es gibt immer noch zu viele Leute, die die vier edlen Wahrheiten für ja, so Anfängerkram halten, so belanglos, und nicht sehen, dass da die komplette Lehre drin ist und dass es vor allem Aufgaben sind. Vor allem die erste edle Wahrheit, Dukkha zu verstehen, ist essentiell, weil ich frage mich immer, wie es Leute gibt, die meinen, ein Problem lösen zu können, das sie gar nicht verstanden haben. Also ein Herr, von dem ich zumindest gedacht habe, dass er sich jetzt seit über 20 Jahren mit dem Dhamma befasst, hat mich letztes Jahr allen Ernstes gefragt, warum er sich denn mit den Khandhas auseinandersetzen soll. Also, das ist das Resultat von 20 Jahren Seminarhaus-Buddhismus und ein Armutszeugnis für alle sogenannten Lehrer, die nicht rot werden, wenn man ihnen die Spendenkörbchen füllt. Und zum Ausgleich halten sie einem dann die Lehre vor. Also wahrscheinlich, weil sie es selber nicht verstehen. Das ist ein leidiges Thema, über das ich heute nicht reden möchte, das ist klar. Ich möchte mich dem Dieter anschließen und auch mal so ein bisschen Grundlagenarbeit machen. Allerdings jetzt nicht über das, was man praktizieren kann und sollte, sondern ein Vorschlag zum, wie man da Zugang finden kann. Also eher was, wo man sagen würde, ja, also auch für Anfänger, aber ich hoffe, dass auch für die alten Hasen der eine oder andere Satz dabei ist, der vielleicht interessant ist. Dann mal wieder mal so ganz von vorne anfangen. Ja, das ist dann schon mal ein Hinweis, es ist ein Vorschlag. Also ich bin kein Lehrer. Ich bin ein Mensch, der sich jetzt seit doch einigen Jahren ernsthaft darum bemüht, auf diesem Weg, den der Buddha aufgezeigt hat, voranzukommen. Bin halt eher sowas wie ein Wegbegleiter, ein Wanderkamerad, ne? Biete euch so einen kleinen Reisebericht. Ich möchte euch auf ein paar Sachen aufmerksam machen, die mir so aufgefallen sind, also Schönheiten auf dem Weg, aber auch ein paar so Schwierigkeiten, wo ich sie sehe. Und das heißt, ich biete euch mal wieder was an und gleichzeitig bitte ich euch natürlich um etwas, nämlich gut und genau zuzuhören. Also wenn man mich jetzt nicht versteht, weil ich zu schnell, zu langsam, zu leise, zu undeutlich rede, bitte unterbrechen. Und wenn ich grandiosen Bockmist verzapfe, dann bitte sofort unterbrechen. Ansonsten einfach mal zuhören und auf sich wirken lassen, was da kommt. Mit freundlicher Unterstützung vom Dhammadhana-Projekt durfte ich letztes Jahr noch ein Heft in die Welt setzen. Das habe ich ja im Dezember noch verteilt. Zum Thema Zweifel, so eine kleine Materialsammlung. Da möchte ich heute nicht so viel darüber sagen. Wer das nachlesen will, kann das Heft bei der Christine bestellen oder man kann es ja inzwischen auch runterladen. Nur so viel. Zweifel hat zwei Seiten. Und es gibt die heilsame, nützliche Seite und die unheilsame. Und die nützliche Seite sollte man auch mal erwähnen. Ohne Zweifel könnten wir gar nicht praktizieren, weil es dann die ganze Lehre nicht gäbe. Wenn der Buddha nicht so ein Zweifler gewesen wäre und alles angezweifelt hätte, was seine Eltern und seine Lehrer und sonst was alles ihm so gesagt worden ist, wenn er das nicht immer wieder in Frage gestellt hätte, wäre er nicht zu dem durchgedrungen, was wir als die Lehre bezeichnen, die über jeden Zweifel erhaben ist. Und ich glaube, auch keiner von euch würde hier sitzen, wenn ihr einfach alles immer so schlucken würdet, wie man euch das so beigebracht hat. Also die Ich bin ich und mir, sagen wir mir, Fraktion wird sich kaum aufs Dhamma einlassen, sondern es sind diese Leute, wo ich immer sage, die schon dieses große Stirnrunzeln gekriegt haben und sagen, was soll denn der ganze Zirkus überhaupt? Und dieses kritische Hinterfragen braucht man natürlich bei der Praxis. Schwierig ist dann das, was wir als Vichikitta bezeichnen, dieser Zweifel, diese pathologische Zweifelsucht, diese Dauerskepsis, die sich da auch immer ums Ego dreht. Wer war ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Gibt es mich? Gibt es mich nicht? Gibt es ein Selbst? Gibt es kein Selbst? Und sollte ich vielleicht was anderes machen oder nicht? Oder hat vielleicht jemand anders recht? Oder, also dieses ständige zögerliche Bremsende ist natürlich klar, dass das ein Hindernis ist, dass ich natürlich sogar bis zur Fessel auswachsen kann, beziehungsweise als Fessel ohnehin schon vorhanden ist. Damit kommt man natürlich nicht voran und deswegen gibt es ja in den Lehrreden ein schönes Wort, nämlich Ehi Passico. Komm und sieh selbst. Das ist schön, ne? Man kommt, man prüft und dann sieht man das alles selber. Und ich nehme an, ihr habt das alle schon gemacht, ja? Buddha gesehen, also selber gesehen, dass der vor 2.500 Jahren, dass da so ein Erwachter war. Aber Nibbana habt ihr alle gesehen, ja? Also das vollkommene Erwachen. Oder Arahants hier nicht. Aber eure früheren Leben, also Wiedergeburt, die ganzen früheren Leben, die habt ihr schon überprüft und gesehen. Aber die anderen Daseinsbereiche, Brahma-Bereich, Deva-Bereich, Peter, die habt ihr gesehen und weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung. Heiliger Bimbam. Ist nicht ganz so leicht mit dem Komm und Sie selbst, gell? Ah ja. Ja, was bleibt uns da anders übrig, als das Ganze zu glauben? Ne? Ich jedenfalls nicht. Also nach wie vor glaube ich, kein Wort von dem, was in den Sutten steht. Ich meine, da hätte ich auch was zu tun. Ne? Also, aber vielleicht ist es jetzt die Gelegenheit, mal ein paar Worte zum Begriff Glauben zu verlieren. Für mich gibt es zwei Arten von Glauben. Das ist dieser umgangssprachliche, triviale Glaube im Sinne einer belanglosen Vermutung. Kreuzworträtsel, Hauptstadt der Schweiz, vier Buchstaben, zwei Teilen E. Ich glaube, das ist Genf. Und dann stellt sich raus, nee, es ist Bern. Hör mal, da bin ich ja getäuscht. Wo wohnt denn der Sebastian? Der wohnt in Großhadern, glaube ich. Nee, der wohnt in Fürstenried. Wenn ich es genau wissen will, frage ich ihn halt, wenn ich ihm was schicken möchte. Es ist egal. Also mit diesem Wurschtigkeitsglauben ist ohnehin nichts getan. Das ist klar. Nein, es geht um den, was ich als religiösen Glauben bezeichne. Diese vollkommene Verbissenheit, dass irgendeine Aussage wahr sein muss, die ich gar nicht überprüft habe und eventuell nie überprüfen kann. Als unabdingbare Voraussetzung. Und mit so einem religiösen Glauben brauche ich nicht an die Dhamma-Praxis rangehen. Es wird mir nichts nützen, wenn ich den Rest meines Lebens Gymnastik vor irgendwelchen Figuren mache. Den Buddha heilig spreche und die Suten sind alle heilig und heilig und ich glaube das alles irgendwie, weil es so sein muss. Ja, das wird mich kaum zur Befreiung führen. Außerdem hat man bei jedem Glauben, egal welcher es ist, immer ein massives Problem, man gehört zu einer Minderheit. Weil ja schließlich alle anderen, die was anders glauben, zusammen immer eine Mehrheit bilden. Und wie soll ich damit fertig werden?
Wo ist es?
Egal, was du glaubst, alle anderen sind mehr. Bist du Christ, dann hast du eben die Hindus, die Muslime, die Buddhisten und was weiß ich.
Das sehe ich nicht so.
Ja, das mag sein, Heinz, aber
Es
es.
gab doch kein anderes Christentum. Was
Dann hast
habe ich dann eine Minderheit? Das ist lächerlich.
Es ist egal, was du glaubst, alle anderen glauben immer was anderes als du. Und das sind die Mehrheit. Punkt. Ob du es sagst, es gibt keinen Gott oder einen Gott oder viele Götter oder Buddha oder was weiß ich, ja, interessiert nicht, weil alle anderen irgendwas anderes glauben. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Und wenn ich nur an den Buddha glaube und weiß, dass Milliarden Menschen was anderes glauben, komme ich damit nicht zurecht. Das ist das Problem. Und darauf kann ich nur mit Ignoranz reagieren. Ist auch nicht hilfreich. Oder mit Arroganz, weil ich so ein Gescheithafel bin und mein Glaube ist der einzig wahre. Das ist auch nicht hilfreich. Außerdem glaube ich, dass Arroganz und Ignoranz ohnehin kein Werkzeug für irgendwas ist. Ja, und dann, wenn ich damit mit diesen eigenartigen Charaktereigenschaften nicht ausgestattet bin, kommt er automatisch der Bruder des Glaubens wieder der Zweifel. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, was ich glaube. Vielleicht haben wir doch die anderen Rechte. Vor allem, wenn es eng wird. Das heißt, anzweifeln bringt logischerweise nichts. Glauben führt uns auch nicht weiter. Was denn dann? Nun, ich für meinen Teil habe einen wunderbaren Begriff gefunden. Und das ist Akzeptanz. Akzeptieren. Im Englischen to accept, aus dem Lateinischen acceptere, was mit dem wunderbaren deutschen Begriff annehmen übersetzt wird. Das ist was anderes als einfach nur nehmen, so irgendwas greifen, was ich haben will, sondern ich muss das erstmal an mich ranlassen, bevor ich es nehmen kann. Es kommt von außen, das Wort des anderen. Und ich brauche natürlich ein Quäntchen Mut, nicht gleich davonlaufen, weil irgendwas Fremdes oder anders. Aber ich kann auch nicht so mit geballten Fäusten in so einer Verteidigungshaltung. Wenn ich nur mein Standpunkt, meine Ansicht verteidige, kann ich nichts annehmen. Ich muss schon aufmachen. Ich stelle mir so vor, wie bei so einer Essensausgabe, wo ganz viele Menschen abgefüttert werden müssen. Da geht man so in der Schlange hin, kriegt so ein Tablett, Fladenbrot drauf, eine dicke Suppe, Nachtisch, ab der Nächste. Wenn ich jetzt da anfange, groß zu diskutieren, ob denn die Zutaten alle von glücklichen Bauern aus Bodenhaltung sind oder so, dann werde ich schon bei der Essensausgabe Schwierigkeiten haben und ich mache auch sonst niemanden glücklich. Und genauso ist es natürlich mit dem Dhamma. Wenn ich schon beim ersten Kontakt anfange, da Erbsen zu zählen und Haare zu spalten oder wie man auch in Bayern so schön sagt, gleich zum Dipferl scheißen anfangen, bevor ich überhaupt eine Ahnung habe, es hilft nichts. Also ich nehme es an, und dann ziehe ich mich erstmal zurück und schaue mir das Ganze an. Und was mache ich dann? Ich fresse es einfach in mich rein und wirke es runter. Friss, Vogel oder stirb, das ist jetzt deine Lehre. Natürlich nicht. Sondern ich schaue mir es in aller Ruhe an und schaue mal, kenne ich da vielleicht irgendetwas? Kommt mir da irgendwas bekannt vor, was ich so schon kenne? Zum Beispiel Dana, Großzügigkeit, Gebefreudigkeit, Hilfsbereitschaft oder so. Also, ja, das kenne ich. Aus eigener Erfahrung, ist gut. Sila, Ethik, Moral, ist Grundlage des Zusammenlebens, auch nicht fremd. Kamma, Vipaka, Ursache, Wirkung, Handlung und die Folgen des Handelns. Es ist, also bei mir, einem naturwissenschaftlich geprägten Menschen, hat man da offene Türen eingelaufen. Das ist schon mal ziemlich bekannt, nicht nur theoretisch, sondern aus Erfahrung. Jenseitige Welten, das ist schwierig. Aus eigener Erfahrung, das ist dann so wie so ein Nachtisch, was danach kommt. So ein Schichtenpudding, ganz unten, ganz schwarz, oben ist es schön, flauschig, verschiedene Schichten. Aber was mache ich mit etwas, was ich nicht kenne? Hau ich das dann gleich weg? Oder ich kann es einfach mal stehen lassen. Und sagen, lass mal. Bei den Vorschaltlehren 3 von 4, sind wir schon bekannt, kann ich die vierte doch mal stehen lassen. Und dann widme ich mich dem Hauptgericht. Mal vorsichtig. Schnuffeln, mal ein Löffelchen nehmen, es ist zu scharf, zu heiß. Das heißt, ich muss es mal in den Kopf kriegen. Und natürlich sind dann im Dhamma schon mal ein paar dicke Brocken dabei, ein paar harte Nüsse, auf denen man ganz schön rumkauen muss. Es ist klar. Und dann muss ich natürlich das irgendwie wieder aus dem Kopf kriegen, nämlich verinnerlichen. Das muss mal am Herz vorbei, das Ganze. Damit das Ganze seine Wirkung entfalten kann. Und es ist wirklich wie beim Essen, wenn ich hungrig bin und durchgefroren und dann esse ich einen guten Eintopf, dann fühle ich mich stärker, gekräftigt und warm Und die Wirkung des Essens muss nicht diskutiert werden, genauso wenig wie die Wirkung vom Dhamma diskutiert werden muss. Was ich erlebt habe, habe ich erlebt. Jetzt gibt es allerdings einige Leute, die lieben geradezu den Geschmack des Dhamma. Die können gar nicht genug davon kriegen. Die stopfen sich dermaßen die Backen voll, dass sie aussehen wie die Hamster. Und sobald sie den Mund aufmachen, fällt ihnen die ganze Buchstabensuppe wieder aus. Das ist dann so eine typische Suttenbesprechung, wie ich sie schon oft erlebt habe. Jeder stopft sich dann mit all dem Wissen voll, was er dann gelesen hat. Die Lehrrede wird reingefressen und alles, was man sonst noch dazu lesen kann. Und dann macht man den Mund auf und alles quillt raus, was der Dalke und der Devis und der Hecker und der Schäfer und Analayo und Tanisaro und Pico Bohi und was man alles gelesen hat. Boah, haben die Leute viel im Kopf. Und nach 10, 15, 20 Jahren haben sie immer noch spirituelles Magenknurren, haben sie immer noch Hunger, weil sie nichts runtergekriegt haben. Spirituelle Bulimie macht nicht satt. Man kann das Wort annehmen auch anders betrachten, im Sinn Substantiv Annahme. Ich betrachte das im Sinne einer Vermutung, aber nicht so diese alltagsbelanglose Vermutung, sondern wie so eine wissenschaftliche Vermutung, eine Theorie, mit der ich arbeite. Ich bekomme da eine Information und dann spielt man das geistig durch. Sagt, okay, nehmen wir doch mal an, das ist so. Was ergibt sich denn dann daraus für mich? Welche Konsequenzen hat das? Das kann man mal ausprobieren und sehen, was passiert. Ich habe einfach Informationen von Leuten, die mehr Wissen, mehr Übersicht haben als ich und ich arbeite damit. Ist ungefähr genauso furchtbar kompliziert und fremd wie Wetterbericht. Da gibt es Leute, die haben mehr Informationen und die sagen mir, es hat eine hohe Regenwahrscheinlichkeit. Also gut, ich rechne damit, dass es regnet. Dann nehme ich Schirm mit, Regenjacke. Es muss nicht regnen und ich bin auch nicht verpflichtet, mich entsprechend zu kleiden. Aber man kann sich ja mal darauf einstellen. Und im Endeffekt ist es einfach nur, ich arbeite mit einer begründeten Annahme, mit einem etwas, wo ich sage, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann oder was Leute mit mehr, besserer Erfahrung mir sagen. Und ich rechne halt einfach mal damit. Und eigentlich im Prinzip nur vorausschauendes Handeln, basierend auf Informationen. Nichts Okkultes, nichts Esoterisches. Und das ist auch ein schönes Stichwort, damit rechnen, damit auch völlig klar, warum wir die Sachen, die ich anfangs erwähnt habe, gar nicht überprüfen konnten. Buddha, Nibbana. Ja, ist ja klar. Es ist auch nicht anders, als wenn ein Schulkind, das vielleicht in Mathematik interessiert ist, ein Mädchen in der Grundschule, kommt dann aber ans Gymnasium, was kommt da? Und kriegt dann ein Buch von der Oberstufe in die Hand. Und da schaut es rein und zur großen Überraschung sind die einzigen Zahlen da drin noch die Seitenzahlen. Da geht es dann um Kegelschnitte und Matrizen und Infinitesimal. Oh, große Güte, was soll das denn? Und an der Tafel steht, beweisen Sie folgende Aussage. Ja, Bahnhof. Natürlich kann das Mädchen die Aussage nicht beweisen und bestätigen. Aber wenn es von seinem Wissensstand aus sich weiterentwickelt, wird sie irgendwann mal an den Punkt kommen, wo sie es alles versteht und beurteilen kann. Und genau so fangen wir halt mit dem an, was uns bereits vertraut ist und arbeiten uns von da aus weiter vor. Das war das nächste Stichwort. Vertrauen. Sada, Pali-Begriff, Vertrauen, ganz wichtig. Aber wie gesagt, kein religiöses Vertrauen und auch kein Vertrauen im Sinne von Hoffnung. Ein mir bekannter Mann, der aber in so einer anderen Tradition zu Hause ist, hat mir mal erzählt, seine Praxis heißt, man setzt sich hin, man gibt sich Mühe und entweder es passiert oder es passiert nicht. Also so ein Spruch, der ihm gefällt, das Glück ist ein Vogel. Also so nach dem Motto, so ein Vögelchen und man weiß nicht, wann es kommt, ob es kommt und zu wem. Das ist auch eine Vorgehensweise. Was ich als Glück bezeichne, ist, dass der Buddha damals nicht mit einer spirituellen Losbude durch die Gegend gezogen ist, wo man dann vielleicht was gewinnen kann oder vielleicht nicht. Also zum Thema Hoffnung und der Unsinnigkeit von Hoffnung hat sich der Buddha ganz klar geäußert. Wer es nachlesen will, in der M126, ich mache es kurz, hat er drei Gleichnisse, ich nehme jetzt bloß mal eins. Wenn ein Mensch Sesamöl herstellen möchte und haut ihn dann in die Ölpresse Sand rein, dann kann der so viel Hoffnung haben, wie er will, da wird nichts draus. Er wird das Ziel nicht gewinnen. Unmöglich. Und warum nicht? Weil er das Herstellen von Sesamöl nicht von Grund aus versteht. Und ebenso nun auch können dergleichen Asketen und Priester das Ziel unmöglich gewinnen. Und warum nicht? Weil sie das Ziel gewinnen nicht von Grund aus verstehen. Das heißt, wenn man von Haus aus gar nicht weiß, um was es geht, dann ist Hoffnung ziemlich wenig hilfreich. Und umgekehrt sagt er, wenn man es verstanden hat, wenn der dann Sesam reinhaut, was soll denn dann anderes rauskommen außer Sesamöl? Dann braucht er auch keine Hoffnung, dann ist Hoffnung überflüssig. Also wenn ich den Weg und die Aufgabe verstanden habe und die Voraussetzungen, dann sind die Voraussetzungen gegeben oder nicht. Und dann habe ich ein Resultat oder kein Resultat. Es gibt den Spruch, Hoffnung ist ein Mangel an Information. Das ist nicht ganz richtig. Hoffnung ist ein Mangel an Verständnis. Und deswegen brauchen wir kein Vertrauen, das auf Glauben basiert oder auf Hoffnung, sondern ich sage mal auf Zuversicht. Kann man mit dem Wort immer ein bisschen spielen. Da ist schon was, was man sieht. Man versieht seine Arbeit, die man kennt, Sicht. Und da kommt dann noch was dazu. Also aufbauen auf dem, was man schon sieht. Wir brauchen Vertrauen in mehrerlei Hinsicht. Wir haben ein paar Aspekte mal zusammengesucht. Also Vertrauen, dass so ein Weg überhaupt existiert. Vertrauen, dass dieser Weg gangbar ist. Und zwar für jeden. Nicht nur für einige Auserwählte, Begnadete, sondern dass es einen einfachen, direkten Zugang gibt. Und dass wir die Schwierigkeiten, die auf dem Weg auftreten, angemessen begegnen können. Vertrauen, dass wir die Werkzeuge haben, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und natürlich auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, diese Werkzeuge auch anzuwenden und umzusetzen. Dieses Vertrauen braucht man.
Vertrauen ist, dass für jeden gangbar ist.
Nicht für jeden Einzelnen, weil es gibt natürlich Leute, zum Beispiel, die geistig behindert sind, Leute, die krank sind, Leute, die in Situationen sind, wo sie gar keinen Zugang haben. Aber für jeden Menschen, der in einem gewissen Rahmen von, was ich am Anfang gesagt habe, Gesundheit, Freiheit, Frieden ist, es gibt keine Selektionskriterien, dass man sagt, nur für Männer, nur für Frauen, nur für Alte, nur für Reiche oder sonst irgendwas. Es gibt keine Begrenzung und das ist wichtig.
Das habe ich ja nicht gemeint. Ich habe gemeint, der Buddha hat gesagt, dass bestimmte Menschen aufgrund bestimmter Situationen nicht zugänglich sind zum Dharma.
Ja, das sei ja.
Und denen Frauen sind genauso gut im Dharma wie Männer, das spielt gar keine Rolle.
Ich sage ja, wenn die Bedingungen nicht gegeben sind, aber dann sind wir wieder bei dem, was ich vorher sagte, hat nichts mit Hoffnung zu tun. Wenn die Bedingung nicht gegeben ist, wenn jemand sich nicht dafür interessiert, weil er total verblendet ist, dann hat er die Voraussetzungen nicht eins, das ist klar. Aber wenn ich mich dafür interessiere, gibt es kein Kriterium, das mich jetzt von vornherein schon mal aussieht. Wenn je geringer das Vertrauen und die Zuversicht ist, desto größer ist natürlich wieder die Anfälligkeit für Zweifel. Und je größer der Zweifel ist, umso schwieriger ist es natürlich wieder Vertrauen aufzubauen. Das ist so ein böser Teufelskreis. Wie kann man Vertrauen aufbauen? Das ist nicht ganz so leicht. Ich habe halt die zwei Persönlichkeitstypen, die der Buddha da so anbietet, auf den Heilstrom zugehen. Die einen haben schon ein Vertrauensfundament und auf das kann man natürlich aufbauen, wenn man entsprechende Leute trifft. Das Problem ist, beziehungsweise das Gute ist, wenn man dann einen Lehrer kommt, der diese Bezeichnung verdient, kann ein vertrauensvoller Mensch sehr leicht dann geführt werden und muss sich jetzt nicht selber seinen Weg so arg suchen, Verzeihung. Die Gefahr ist natürlich, dass das Vertrauen dann vom Dhamma zu dieser Person wandert und das hat man ja in den letzten Jahren mehr als einmal erlebt, dass so ein Vertrauen missbraucht werden kann. Aber selbst wenn es nicht missbraucht wird, wenn ich dann sehr an einer Person klebe und die steht mir nicht mehr zur Verfügung, dann suche ich dann halt wieder jemand anders. Man sollte ja irgendwann mal selbstständig werden. Dann gibt es noch die anderen, die vielleicht gar nicht so viel Vertrauen haben anfangs, aber so Interesse an der Lehre, Lehrverständnis, die den Dingen gerne auf den Grund gehen. Und das ist halt dann nicht Sada, sondern Yoniso Manasikara, dieser Wunsch zu verstehen. Und die bauen natürlich ihr Vertrauen auf, wenn sie auf das, was sie bereits kennen, die neuen Informationen sich da ganz harmonisch anfügen, wie bei so einem Puzzle. Das Bild wird immer größer, immer übersichtlicher. Aber ist man natürlich schon mit Vertrauen dabei, das ist ja interessant, das ist ja toll. Hier besteht natürlich die Gefahr, dass dann irgendwann mal das Denken sich selbst genügt und man irgendwo im Intellekt stecken bleibt. Das ist alles dann eher so eine philosophische Geschichte. Und wenn das, was verstanden wird, nicht umgesetzt wird, wird es natürlich dann wieder eng, wenn das Leben, in Klammer Alter, Krankheit, Tod, sein Tribut fordert und man hat nichts, was man anwenden kann. Dann ist natürlich jetzt wieder der beste Nährboden für Zweifel gegeben. Ah, das Dhamma taugt ja nichts. Deswegen brauchen wir irgendeine Voraussetzung, entweder Dhamma oder Yoniso Manasikara, also Vertrauen oder Verständnis. Aber es ist wie beim Gehen, egal mit welchem Fuß wir vorangehen, der andere muss nachziehen. Das heißt, ich muss schon schauen, dass ich nicht nur Vertrauen habe, sondern auch irgendwann mal verstehe, was da abläuft, ob das Vertrauen dann auch gerechtfertigt ist in diese Person, in die Methode, in den Lehrer. Und das Verständnis allein genügt auch nicht. Ich muss dann irgendwann mal so viel Vertrauen haben, dass ich auch versuche, das umzusetzen. Und wenn man dann so seine Schritte geht, sollte man natürlich achten, dass die Ausgangssituation tragfähig ist. Also man muss schon mal ein gutes Fundament haben, wo man losgeht. Und dann die Schritte nicht zu groß wählen, weil man im Spagat nicht vorankommt. Also ob ich jetzt dann mich wie wild auf die Jhanas stürze und meine, ich muss von Anfang an, dass das das Wichtigste ist. Und andere Leute, die meinen, sie müssen sofort Paticca Samuppada verstehen. Ich weiß nicht, ob das immer so toll ist, dann immer gleich 5 Stufen auf einmal zu nehmen. Vielleicht sollte man einfach mal das Fundament überprüfen und ich finde es dann erschütternd, wenn es bei vielen Buddhisten noch bei Sila hakt, also ich sage nur Alkohol. Vielleicht sollte man einfach mal ein Fundament bilden, von dem aus man losgehen kann. Aber am schlimmsten ist natürlich, wenn man sich Methoden sucht und dann verbissen an diesen Methoden hängt und über Jahre hinweg sich damit verschleißt, die dann zum Teil nirgends in den Sutten aufgeführt werden, also zum Teil völlig abstruse Dinge oder auch Dinge, die ansatzweise durchaus interessant sind, aber letztendlich auch nicht Dhamma sind. Also ich finde es schön, dass da ein burmesischer Kaufmann seine Migräne mit einer Methode geheilt hat, aber ob das jetzt letztlich Dhamma ist, was da verkauft wird. Und dann gibt es Methoden, die sind durchaus in den Sutten erwähnt, aber die Frage ist, ob sie überhaupt geeignet sind für jemanden. Also es gibt Menschen, die meinen, sie müssen Maranosati praktizieren, verkraften aber nicht mal den Anblick der eigenen grauen Haare und müssen die wegfärben. Oder ich habe schon mal jemanden gehört, der sich beklagt hat, dass er nach über 10 Jahren Anapanasati einfach nicht über die erste Tetrade rauskommt. Und der Gesprächspartner hat es dann bestätigt, aber er macht schon noch viel länger und er schafft es auch nicht. Und wenn man dann so zuhört, wie die Leute es machen, dann kriegt man mit, die hocken dann abends nach einem turbulenten Tag eine halbe, dreiviertel Stunde am Kissen, am Wochenende mal ein bisschen mehr. Für mich ist es so, wie wenn ein Mensch auf den Jakobsweg gehen möchte und sagt, ich möchte bis nach Santiago, drüber hinaus, bis nach Finisterre, bis ans Ende der Welt. Und dann macht sich dieser Mensch auf den Weg. Geht von zu Hause los. Und nach einer halben Stunde dreht er um und geht wieder heim. Dann ist er eine Stunde unterwegs gewesen, ist ungefähr 5 Kilometer gegangen und das macht er dann jeden Tag, ein Jahr lang. Dann hat er gut 1800 Kilometer zurückgelegt und ist wohin gekommen? Nirgendwo hin. Es gibt viele Wege, die in die Freiheit führen und es gibt auch einige Wege, die sowas wie Autobahnen sind. Das sind die Anusatis. Deren sind mir 10 bekannt, die werden öfter mal besprochen. Und von diesen 10 sind 6 Stück, also über die Hälfte, ausdrücklich für Haushälter geeignet, empfohlen. Tauglich im Gewusel des Alltags. Warum man sich dann unbedingt darauf versteift, die anderen machen zu müssen, obwohl man vielleicht gar nicht die Fähigkeit hat, den Rahmen, den man dazu braucht, und eventuell auch die erfahrene Begleitung, das verstehe ich nicht. Ich denke, es wäre vielleicht besser, überhaupt mal den eigenen Geist ein bisschen zu erforschen, zu schauen, wie funktioniert der eigentlich, was macht er die ganze Zeit, was macht er gern, was kann er nicht. Und grundsätzlich gilt dann die Frage, gebe ich mir in meiner Praxis eigentlich das, was ich brauche? Und da haben wir jetzt einen sehr schönen Vortrag im Dhammadana-Projekt von dem Herrn Knoll. Kann ich jedem nur empfehlen. Und wer das nicht anhören kann, der kann sich zumindest die da drin besprochene Lehrrede mal zu Gemüte führen. Die heißt, der Koch ist in der Satipatthana Samyutta, Samyutta Nikaya 47.8. Wo es einfach darum geht, gebe ich mir das, was ich brauche? Ist es, arbeite ich, ich sage immer, arbeite ich mit meinem Geist oder gegen ihn? Das sind die Frage der geschickten Mittel, Kusala. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen, Medikamente aus der Internetapotheke sind verschickte Mittel. Ich rede von geschickten Mitteln. Ja? Aber Spaß beiseite, wir sind jetzt damit wieder mittendrin bei der Akzeptanz. Nämlich, die Akzeptanz hat 2 Seiten, die äußere und die innere. Die äußere heißt, ich muss ja irgendwas akzeptieren können, die Lehre annehmen. Also das Wort des Anderen. Das ist ja das, was der Buddha gegen Ende seines Lebens gesagt hat, was uns übrig bleibt. Nehmt zum Dhamma Zuflucht. Akzeptanz. Und die innere Akzeptanz ist aber, meinen Geist, meine Fähigkeiten, meine Voraussetzungen erkennen und akzeptieren können. Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich habe und nicht mit dem, was ich gerne hätte. Nehmt zu euch selbst Zuflucht. Es nützt mir nichts, wenn andere Leute eine tolle Sammlung haben oder ein ganz tolles Verständnis oder. Ich kann nur mit meinen Mitteln arbeiten. Das heißt, ich muss erstmal die gebotenen Werkzeuge kennenlernen. Also ich muss schon ein wenig, vielleicht auch ein bisschen mehr als ein wenig Ahnung von der Materie haben. Und dann muss ich natürlich schauen, ob die angebotenen Werkzeuge, wie die funktionieren, aber wann ist welches Werkzeug angebracht? Also eine Kreissäge ist ein tolles Werkzeug, aber wenn ihr zum Friseur geht und er schaltet die Kreissäge ein, ist es jetzt nicht so toll. Und mit dem Hochdruckdampfstrahler das Geschirr sauber zu machen, das würde ich auch abraten. Und genauso ist es mit dem Dhamma, wenn jetzt was wirklich Grauenhaftes passiert. Zum Beispiel Eltern haben ihr Kind verloren. Ich bin da bei der Beerdigung. Ob dann Leichenfeldbetrachtung zu empfehlen ist, also ich halte es für eher weniger wahrscheinlich. Also das ist, mit welcher Methode arbeite ich? Ist die angebracht oder immer noch angebracht? Es bedarf einer kritischen Selbstreflexion, statt einfach völlig stupid irgendwelchen Methoden nachzulaufen, bloß weil die irgendwo stehen oder was irgendjemand mal gesagt hat. Für alle Lehrer gilt Motivation, Inspiration, ja. Imitation, nein. Es nützt nichts, wenn ich irgendjemand imitiere. Wir sollen ja nicht zu irgendwelchen Dammerpapageis werden. Die Frage ist, wie ist mein Geist beschaffen? Wenn wir schon von Tieren reden, so warm oder kaltblütler, mehr so ein Ackergaul oder so ein Rennpferd. Und das ist keine Abwertung, das ist eine Bewertung, keine Verurteilung, eine Beurteilung. So ein Ackergaul, das klingt ja schon nach Kaltblütler, kühl, kalt, Niroda, Nibbana, so ein kraftvolles Tier. Da kannst du einen Flug dahinter machen und es zieht dann seine Bahnen, bricht die Oberfläche auf, geht in die Tiefe. Und diese geistigen Ackergäule, die haben so ein Talent für Ruhe, Sammlung, die haben das drauf. Das ist wirklich, wenn die Arbeit, sag mal, was sie zu tun haben, dann machen die das und kommen in die Tiefe. Und das ist wirklich großartig. Und ich habe hier eine schöne Lehrrede, die das auch beschreibt, dass es tolle Folgen hat, aber halt nicht nur. Anguttara Nikaya 423 kann man sich leicht merken, 1, 2, 3, 4, die 123. im Viererbuch. Es geht um die Jhanas. Und die 4, ich rede jetzt nur mal von der ersten, weil inhaltlich sind die dann alle gleich. Da, ihr Mönche, gewinnt ein Mensch ganz abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, die mit Gedankenfassen und Überlegen verbundene, in der Abgeschiedenheit geborene, von Verzückung und Glückseligkeit erfüllte erste Vertiefung. Daran erfreut er sich nun, hat Verlangen danach, fühlt sich darin glücklich. Dabei verharrend, dahin geneigt, häufig darin verweilend, ohne darin nachzulassen, erscheint er nach dem Tode unter den Göttern der Brahma-Welt wieder. Deren Lebenszeit aber währt eine Weltperiode, also ein Kalpa. Also toll. Man muss sich vorstellen, wenn man so in der Lage ist, Jhanas zu kultivieren, das gilt für alle vier, dann ist man, wenn man die nicht nur mal erlebt, sondern die wirklich beherrscht und kultivieren kann, kann man damit rechnen, dass man diesen Zustand in voller Blüte für echt sehr, sehr lange Zeit genießen kann. Wirklich toll. Allerdings geht es da noch weiter. Ein Weltling nun, der seine Lebenszeit dort abgelebt hat und so viele Jahre wie eine Lebenszeit jener Gottheit wert, dort vollständig zugebracht hat, geht zur Hölle, zur Tierwelt oder ins Gespensterreich. Oh, doch nicht so toll. Das heißt, das Einzige, was man kultiviert, ist die Fallhöhe. Aber ein Jünger des Erhabenen, der dort seine Lebenszeit abgelebt und so viele Jahre wie die Lebenszeit jener Gottheit währt, dort vollständig zugebracht hat, er erreicht in eben jenem Dasein die völlige Wahnerlösung. Das nun, ihr Mönche, ist der Unterschied, das ist das Kennzeichen, dies ist die Verschiedenheit, die zwischen dem kundigen edlen Jünger und dem unkundigen Weltling besteht, hinsichtlich der Daseinsfährte und der Wiedergeburt. Man könnte es auch anders sagen, das ist der Unterschied zwischen Samadhi und Samasamadhi, zwischen Jhanas ohne Weisheit und Jhanas mit Weisheit. Wenn Jhanas zum Erfolg führen würden, dann hätten ja die ersten beiden Lehrer von ihm gereicht. Das heißt, wer diese Fähigkeit hat, wunderbar, der darf es auch genießen, aber er soll auch was draus machen. Übrigens gibt es auch so ein immer wiederkehrendes Gerücht, dass man in den Jhanas halt so abhängt und es ist schön, aber da macht man halt nichts und danach kann man dann irgendwie. Solchen Leuten würde ich ganz dringend die M64 mal empfehlen. Die Jhanas sind nicht nur zum Erholen und Spaß haben da, sondern um sich einige Dinge genauer anzuschauen und natürlich je nach Vertiefung immer subtiler. Ich behaupte jetzt aber mal ganz frech, dass die wenigsten der Anwesenden jetzt so Jhana-Junkies sind, dass die ständig in den Jhanas rumhängen und so problemlos in der Sammlung sind, sondern dass ihr vielleicht so eher der Typ seid wie ich, so westliche Industrienation, völlig überzüchtetes, hypernervöses Rennpferd, so ein Galopper. Wart ihr schon mal beim Pferderennen? Wenn man mal die können gar nicht mehr richtig stillstehen, die Pferde. Die tänzen die ganze Zeit rum und dann werden die in diese Startbox reingeführt und kaum, dass sie drin sind, wenn der letzte drin ist, platzen die Türen auf und dann geht das aber ab. Unheimlich schnell, aber nicht unbedingt viel Kraft und Ausdauer und dann rennen die ja eigentlich eh bloß im Kreis. Und das ist eigentlich so westliches Denken. Man kann auch einen Hindernisparcours einbauen, aber eigentlich, man löst Problemchen, philosophischer oder naturwissenschaftlicher Art, aber eigentlich denkt man und denkt und kommt eigentlich nirgendwo hin. Und jetzt ist halt dann die Frage, ich kann mich ja jetzt schlecht dazu zwingen, anders zu sein. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was gegeben ist. Ich finde es immer sehr nett, wenn Menschen, die unruhig sind, sich zur Ruhe zwingen wollen. Das ist ungefähr so, als würde ich versuchen, meine Brille mit einem verrotzten Taschentuch zu putzen. Da werde ich keinen Durchblick kriegen. Man kann aber versuchen, das Gegebene zu nutzen, dieses Rennpferd auf geschickte Bahnen zu lenken. Weil so ein Geist will ein bisschen mehr zu tun haben, als nur den Körper betrachten oder die Atmung. Und ein Mangel an Aktivität und Aufgabe führt zu Unterforderung und zwangsläufig dazu, dass der Geist wieder irgendwo hinschießt. Jetzt hat der Bhante Prasanna letztes Jahr bei der Besprechung der 119 Kayagatasati im Buddhahaus Stadtzentrum, hat er auch dieses Gleichnis, was da drin vorkommt, erwähnt. Und zwar mit dieser Kanne. Eine leere Kanne oder Wassergefäß. Da kann man reinfüllen, was will, da kann reinlaufen, was will, oder was Platz. Wenn das natürlich mit klarem Wasser randvoll aufgefüllt ist, geht da nichts anderes rein. Der Bhante hat es dann auch noch sehr schön besprochen und erklärt. Aber mir ist dann eine Begebenheit eingefallen, die ich mir gedacht habe, ja genau, das ist. Vor ein paar Jahren war mal eine Hochwasserkatastrophe, also ist nicht schön, aber was da passiert ist, dass der Wasserpegel gestiegen ist und nach hat es den Leuten das Wasser in die Keller getragen. Ein etwas weiter oben wohnender Mann, wahrscheinlich bei der Freiwilligen Feuerwehr, hat sich einen Schlauch geschnappt, am Hydranten angeschlossen und hat seinen Keller gleich freiwillig mit Wasser geflutet. Das klingt etwas verrückt. Ich meine, warum soll der seinen Keller mit Wasser fluten? Aber als dann der Pegel gestiegen ist, hat es allen anderen aus den Gullis und Toiletten das Abwasser reingedrückt in den Keller und bei ihm war ja schon der Wasserdruck drauf. Konnte nichts mehr rein. Das heißt, nachdem das alles wieder abgeflossen ist, auch bei ihm, hatte er natürlich einen nassen Keller, den er wieder trocken legen musste. Klar. Aber das war es dann halt. Die anderen durften den Putz von den Wänden hauen, weil das ganze fäkalöse Zeug ja in den Putz drin hing. Die hatten ja einen Riesenschaden. Das heißt, es kann manchmal durchaus clever sein, ein unabwendbares Übel zu akzeptieren und geschickt damit zu arbeiten. Und wenn man sich das mal überlegt, es kommt sehr häufig vor, dass es gemacht wird. Ich möchte jetzt nicht zu viele Beispiele, aber eins noch. Es gibt Lebensmittelerzeuger, die aus der berechtigten Furcht, dass ihr Produkt verschimmeln könnte, es absichtlich verschimmeln lassen. Und jeder von euch, der einen Camembert schon mal gegessen hat, weiß, was ich meine. Da ist Edelschimmel drauf. Und dieser Schimmel verhindert, dass ungenießbarer Schimmel sich breit macht und dieser Edelschimmel ist genießbar und hält das Produkt wertvoll. Und genau so können wir ja unseren Geist auch gegenfluten mit heilsamen Gedanken. Wir können ja diesen Dhamma-Edelschimmel eine Chance geben, damit es nicht irgendwie sich da unheilsamer Schimmel ausbreitet. Es steht mir ja frei, ob ich mich jetzt über die amerikanische Präsidentschaftswahl mich damit befassen möchte oder mit dem Dhamma. Und ich habe das eigentlich jahrelang angewendet und wusste nicht, ist das okay, weil ich auch nicht alle Gleichnisse schon kannte. Aber was mir damals geholfen hat, war ein Bericht von Ajahn Chandi, ich weiß nicht, kennt den jemand, aber das ist ein Schüler von Ajahn Chah, inzwischen auch ein Senior-Mönch. Der hatte genau das gleiche Problem und hat irgendwann mal festgestellt, er denkt ständig ans Dhamma. Bis ihm dann gesagt worden ist, ja, wo ist das Problem? Ist doch besser, als wenn er an unheilsame Sachen denkt. Und das war für mich unglaublich beruhigend. Und meine Kurzfassung ist seither, Dhamma ist besser als Drama. Das kann man sich merken. Und das Lustige ist, wenn man sich darauf einlässt und sich wirklich mit etwas befasst, was einen interessiert, der Geist will was tun, und dann gebe ich ihm was zu tun und es ist noch zu heilsam, das interessiert mich auch, dass sich dann erstaunlicherweise Sammlung und Ruhe einstellt. Ganz von allein. Und das deckt sich jetzt auch wieder mit den Lehrreden, komme ich gleich noch drauf. Ich möchte mich jetzt noch trotzdem was bezüglich Sammlung und Jhanas sagen. Nur statt der üblichen Konzentrationsmühsal und der ewigen Wiederholung und da musst du dranbleiben und immer wieder und nicht nachlassen und gib ihm und es klappt nicht und klappt nicht und klappt nicht. Ich biete euch jetzt mal drei andere Begriffe an. Und ihr schaut mal, ob euch das gefällt, ob ihr die vielleicht verwenden könnt, ob euch das einleuchtet. Vollkommene, liebevolle Hingabe. Vollkommene, liebevolle Hingabe. Erstens, vollkommen, völlig. Das heißt, ich suche mir was aus, dann gibt es keine Ablenkung, alles andere ist nicht mehr wichtig. Soweit wird es ja auch immer gelehrt. Nur muss ich ja jetzt mir nicht irgendeinen Punkt aussuchen, sondern Ekagata heißt, wird gern mit Einspitzigkeit übersetzt, aber Spitze kann ja auch Berg heißen. Zugspitze, Alpspitze, Brecherspitz, gibt es im Englischen auch, Hidden Peak, Broad Peak. Und so ein Berg ist natürlich was anderes als so ein Punkt. Aber ich suche mal einen Berg aus in dem ganzen Gebirge der Möglichkeiten und nur auf den steige ich jetzt. Und am Anfang ist der schon breit und man hat viele Zugänge und kann rundherum. Aber je weiter ich auf diesen Berg komme, umso geringer wird die Möglichkeit abzuschweifen und je spitzer und klarer wird es, bis man dann einen Punkt erreicht, wo man dann die Einsicht oder Übersicht hat. Das Ganze ist eine Bergtour. Klar, es ist anstrengend. Sagt keiner, dass es leicht ist. Aber es ist halt eine Bergwanderung und kein Tanz auf der Nadelspitze. Das ist schon eine andere Vorgehensweise. Und dann bin ich bei liebevoll. Ich werde kaum motiviert sein, irgendwas zu tun, was mich nicht interessiert, wo ich keine Zuneigung dazu habe, keine Sympathie. Etwas, was ich nicht liebe, das kann man mir befehlen. Wenn es notwendig ist, tue ich es halt dann. Aber sobald ich es nicht mehr muss, höre ich auf. Wieso soll ich mich freiwillig hinhocken und irgendeine Methode oder ein Wort oder irgendwas anschauen, was mir auf gut Deutsch am Arsch vorbeigeht? Es ist doch völlig logisch, dass ich da niemals Erfolg haben kann. Also suche ich mir doch was raus, was für mich interessant ist im Dhamma. Was hat jetzt für mich Belang? Was interessiert mich am Dhamma? Was ist jetzt gerade aktuell? Was habe ich gerade für ein Problem? Oder was habe ich vor kurzem irgendwo gelesen, gehört, wo ich sage, ah, das schauen wir genauer an. Und mit dieser liebevollen Hinwendung, mit dem Geist und seinen Fähigkeiten und Neigungen zu arbeiten, habe ich natürlich einen ganz anderen Schub, auf einen Berg höher zu kommen, als wenn ich mir da Ziegelsteine reinpacke und sage, ah, oh, muss das sein. Also es ist eigentlich nicht so schwer, da selber mal drauf zu kommen. Und sagen, nee, ich mache was, das mich interessiert, nicht was der da sagt. Und dann kommen wir zur Hingabe. Zweiteiliges Wort, Hingabe. Und das ist natürlich schon die Frage, wohin? Yoniso Manasikara, den Dingen auf den Grund gehen, zur Wurzel gehen. Was mache ich denn eigentlich überhaupt? Irgendwie so irgendwas? Also ich muss mir schon fragen, was mache ich? warum mache ich das eigentlich? Was motiviert mich? Was treibt mich an? Und wozu mache ich diese Methode? Wozu soll das führen? Also nur zur Unterhaltung, weil ich sage, oh, ich finde es schön. Tolle Lehrrede, da geht es mir immer gut. Ah, das ist schön, also lieber da mal als was anderes. Aber wenn ich halt auf dieser Ebene stehen bleibe, ist es auch nicht anders, als wenn ein Weltling sich an irgendein schönes Urlaubserlebnis erinnert oder an einen netten Film oder so. Ja, das ist dann wie Kaugummi kauen. Man kaut so lange rum, solange es Geschmack gibt, und wenn es keinen Geschmack mehr hat, dann brauche ich eine neue Lehrrede oder ein neues Thema. Also ich muss schon wissen, was soll das? Was soll da rauskommen, außer angenehmes Gefühl? Das ist klar. Also wohin? Und dann kommt Gabe, geben, loslassen. Und da sind wir wieder beim Vertrauen. Das ist ein Aufgeben. Sowas wie wenn ich ein Päckchen aufgebe. Aufgeben. Wenn ich da immer nebenbei herlaufe und auch das Päckchen betreue und dann neben dem Fahrer sitze und mal schaue, wo das, dann kann ich ja gleich selber ausliefern. Ich muss ja Vertrauen haben, dass das da auch ankommt. Und ich muss dann schon, wenn ich mir klar bin, was ich mache und wozu, auch das Vertrauen haben, dass ich sage, das wird schon. Nicht gleich, nicht nach einem Tag und nach zwei Wochen, aber das kann schon klappen. Wenn die Voraussetzungen passen und ich habe mir das überlegt, na, gucken wir mal. Gib dir eine Chance und lass mich drauf ein. Aber gleichzeitig ist es auch eine Lebensaufgabe. Das ist damals nichts, was in 14 Tagen erledigt wird. Oder wo man sagt, okay, ich gebe dem Ganzen zwei Jahre Chance und wenn das nicht klappt, dann tue ich mal was anderes. Sondern wir werden bis zum letzten Atemzug da mal praktizieren. Und selbst wenn uns die Arahantschaft vorzeitig erreicht, die Arahants haben danach auch nicht aufgehört. Also das muss klar sein. Beziehungsweise sind wir dann wieder bei Sila. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ist das ein Hobby von mir? Buddhismus? Wenn ich ein bisschen Zeit habe, was schön ist, was mir unterhaltsam ist? Oder will ich Dhamma praktizieren? Und das geht vom Aufwachen bis zum Einschlafen. 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, ohne Urlaub, ohne Feiertag. Mit der Einstellung muss ich schon rangehen. Und gleichzeitig ist aber Lebensaufgabe nicht nur zeitlich, sondern inhaltlich gemeint. Ich muss mein Leben, so wie ich es bisher gelebt habe, aufgeben. Ich kann nicht erwarten, dass ich auf meinem Standpunkt beharre, alles so mache wie immer und dann soll ich vorankommen und Perspektivwechsel haben. Wenn ich wohin will, muss ich irgendwas zurücklassen. Wenn ich nach 15, 20 Jahren immer noch die gleiche Einstellung habe zum Körper, Ernährung, Kleidung, Sexualität, Freizeitverhalten, Geld, was weiß ich, wenn ich immer noch mit den gleichen Leuten die gleichen Dinge mache, wenn sich überhaupt nichts geändert hat, außer dass ich älter geworden bin und nicht mehr so kann wie früher, dann würde ich sagen, sollte man mal nachfragen, ob das überhaupt irgendeine Praxis ist oder was das für ein Weg sein soll. Also ich kann nicht das Leben eines Weltlings führen und hoffen, dass ich irgendwann mal zu den Edlen vorrücke. Und das muss ja das Ziel sein, wenigstens Sangha-Mitglied zu werden, im Sinne von Stromeintritt aufwärts. Und so kann ich halt meine Praxis immer wieder hinterfragen. Was nenne ich eigentlich Praxis? Sutten lesen und darüber diskutieren. Einfach still da sitzen mit dem Wunsch nach Ruhe und Frieden. Seit wann mache ich das? Was ist seither passiert? Hat es irgendeine Entwicklung gegeben? Steht die Entwicklung im Einklang mit dem Dhamma? Und da sind wir bei Sati in der Doppelbedeutung. Wissen, was passiert und was passiert ist, und dass sich erinnern, um was es eigentlich geht. Und dann sind wir bei den vier edlen Wahrheiten. Also die muss man schon irgendwo immer mitlaufen haben. Dass man das abgleicht. Gut. Zusammenfassung. Wir haben zwei Gräben, in denen wir stecken bleiben können. Also Zweifel, Glauben. Das hilft uns nichts. Aber dazwischen gibt es einen Mittelweg. Und der hat so ein paar Wegmarkierungen. Akzeptanz, Vertrauen, Zuversicht, Hingabe. Akzeptanz der Lehre. Vertrauen in die Gangbarkeit des Weges. Zuversicht hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Hingabe bei der Umsetzung. Und dann Sati, Sati und nochmal Sati. Das ist dieser unermüdliche Steuermann, der Navigator, der immer abgleicht zwischen Ist und Soll und uns da auf Kurs hält auf diesem Weg. Ja, und wenn wir tatsächlich auf dem Weg sind, dann ist es aber auch mal erlaubt, wie auf jedem Weg, mal eine Pause zu machen, die eventuell gewonnene Aussicht zu genießen, sich mal umzudrehen und zu gucken, wie weit man schon gekommen ist, statt ständig nur mit verkniffenen Augen, Tränen da so in die, zu gucken, ob dann hoffentlich irgendwann das Ziel mal auftaucht. Also auf die Weise hat schon der eine oder andere den Abzweiger in die Freiheit verpasst. Ich habe alles gesagt, was ich euch sagen wollte und darf jetzt meinen doppelten Dank aussprechen. Also erstmal mein Dank, dass ich hier was zurückgeben darf. Dankeschön. Aber es nützt ja überhaupt nichts, wenn man was geben möchte, wenn niemand da ist, der es annimmt. Und deshalb meinen ganz großen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Dankeschön.
Danke.
Wir haben erstaunlicherweise noch Zeit.
Ja.
Das ist die Möglichkeit, jetzt fluchtartig den Raum zu verlassen. Oder aber Anmerkungen, Ergänzungen, Fragen, Beschimpfungen, Ovationen.
Standing Ovations.
Geldgeschenke bitte diskret im Bereich.
War gerade VIP-Nummer, oder?
Nein, aber vielleicht ist ja irgendjemand was eingefallen, was er noch ergänzen möchte oder was ihn stört oder was auch immer.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne. Habe ich euch wieder maßlos überfordert, kann das sein?
Nein. Ich wollte gerade sagen, da gab es schon einige sehr interessante Bemerkungen, die ich mir zu eigen machen kann. Wie zum Beispiel, ich sollte so sein und ich sollte nicht so sein, was man sich abgewöhnen müsste. Oder, und ja, das ist ein Aspekt, das mir so im Kopf geblieben ist, aber das ist ja auch nicht die einzige Anregung, die ich sehr gut fand. Weil, wenn ich glaube, ich bin nicht die Einzige, sondern es ist eine Angewöhnung von uns, dass wir zu viel von uns verlangen und dann steht man, wie hast du es gesagt, immer in Erwartung oder in Frustration, dass man nicht alles erreicht, was man eigentlich fähig ist zu erreichen.
Ja, das ist zu viel und das Falsche.
Ich habe es richtig verstanden.
Ja, ja, das ist das, worauf ich hinweisen wollte. Man will zu viel und man will das Falsche und man will jemand anders sein und
genau.
Im Prinzip ist es völlig klar, wo es hingehen soll. Also da, aber ich will nur den Weg, den ich da gehen, weil ich will es nicht hier sein.
Genau.
Das ist wie diese Geschichte, wo der Mann irgendwo in so einer Schlucht entlangläuft und dann einen Herrn trifft, der sagt, ich suche den Weg in dieses und jenes Kloster. Und der sagt dann, oh, da sind Sie ja völlig verkehrt, Sie müssten da drüben sein. Das ist schön, aber ich bin hier, ich brauche den Weg von hier. Ja. Und nicht von da drüben, wenn er mir den Weg beschreiben kann, nützt mir das nichts auf der anderen Seite. Die Gefahr ist allerdings, dass man sich natürlich sagt, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Ne? Und das ist natürlich jetzt nicht das, worum es geht, so nach dem Motto, ja, mein, ich bin halt dumm, faul und gefräßig und... ja, das, also schon hinsichtlich des Dhamma und Sila, es ist eigentlich klar, also die unheilsamen Eigenschaften muss man jetzt nicht fördern. Aber auch die muss man akzeptieren. Man sagt, okay, das ist jetzt ein echtes Problem vielleicht von mir. Man sagt, uff, ne? Muss man ja nicht an die große Glocke hängen. Aber man muss sich zumindest, Sila, so ehrlich zu sich selber sein, dass man sagt, shit, da gibt es noch was zu tun. Aber das ist ja auch Akzeptanz dessen, was ist. Das andere ist aber, wo ich sage, gut, meine Ausgangssituation ist aber hier und nicht woanders. Und dann ist es eigentlich egal. Und deswegen kannst du auch nie ein Problem haben, was du praktizieren sollst, weil du ja immer hier und jetzt Dukkha erlebst und seine Ursachen. Und du kannst ja immer mit der Virya hat mal den Begriff Dhamma-Brainstorming eingebracht. Und man kann das ja, ich mache es immer mit dieser Zen-Frage. Was ist es jetzt? Und das kann man betonen, wie man will, aber im Endeffekt geht es darum, jetzt in dem Moment kann ich über diesen jetzigen Moment irgendeine Aussage machen. Irgendwas. Was ist jetzt dominant? Körperlich? Geistig? Irgendwas. Und dann geht's los. Und dann kann ich das da mal anwenden. Sag ich, okay, schaue ich halt das an. Ich kann natürlich dranhocken und immer versuchen, auf den Atem zu gucken, aber wenn das gerade nicht dran ist.
Ich fand es sehr ermutigend von dir, so wie du auf die, wie du es bestätigt hast, dass man auf die eigene Ausstattung, auf die eigenen Möglichkeiten achten sollte und achten darf, also, das Bild von dem Vollblutpferd und von dem Ackerer oder so, finde ich sehr, sehr hilfreich. Das wird bei plastischen Erinnerungen bleiben. Kennt von mir sehr gut die Bereitschaft, mich zu überfordern, mich irgendwelchen Disziplinierungen zu unterwerfen. Ich habe mich in sehr vielen Bildern erkannt, was du gesagt hast. Und ich fand das, ohne jetzt so den Ernst rauszunehmen, aber schon sehr entlastend, so also das zu tun, das zu suchen, wo ich meine, das tut mir einfach gut. Ehrlicherweise. Wenn ich mir ehrlicherweise sagen kann, ja, doch, das tut mir besser als was anderes.
Ja, also ich meine, ich rede hier jetzt nicht von irgendeiner theoretischen Warte, sondern schon von eigener Erfahrung, auch wenn es vielleicht jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, aber das waren ja auch meine Anfangsschwierigkeiten. Man hat keine Ahnung, man nimmt erstmal irgendwas und macht es. Und wenn man es dann in 10 verschiedenen Stellen hört, meint man, so muss es sein. Aber irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass der Pali-Kanon kein Faltblatt ist. Dass da nicht immer nur 2 Methoden vorkommen, sondern dass es 10.000 und mehr Lehrreden gibt für die unterschiedlichsten Menschen in unterschiedlichsten Situationen. Und dass es ja eigentlich jetzt nicht anmaßend ist, sich das rauszusuchen, was für einen selber passend ist. Also ich kenne Lehrreden, da verstehe ich nur Bahnhof. Und da weiß ich auch ganz genau, die ist ja nicht für mich. Wenn ich nicht einmal ansatzweise verstehe, um was es da geht, lasse ich es beiseite. Aber es gibt genug Lehrreden, wo ich sage, oh, das kenne ich ja. Ah ja, interessant. Das hat mit mir zu tun. Und was du sagst, nicht den Ernst rausnehmen, also ich, wie gesagt, bin schon der Ansicht, wer Dhamma-Praxis machen möchte, sollte ernsthaft praktizieren und nicht als Hobby. Aber nicht alles, was man ernsthaft praktiziert, muss man immer ernst praktizieren. Ich kann an der Stelle vielleicht mal einer Nonne widersprechen, die mal in der BGM einen Vortrag gehalten hat, und gesagt hat, der Spaß geht ja erst bei den Jhanas los. Das deckt sich weder mit meiner Erfahrung noch mit dem, was in den Lehrreden steht. Pamoja, Piti, Pasadi, Sukha. Also vom Wohlgefühl über die Freude bis hin zur stillen Zufriedenheit, ist Glückseligkeit, das sind alles Voraussetzungen für Samadhi und Sammlung. Das sollte man mal nachlesen, mal drüber nachdenken, ausprobieren und verblüfft feststellen, dass es genauso geht. Wenn ich keinen Spaß an der Freude habe, komme ich nie am Gipfel an. Und entweder geht es bei dieser Frau sehr schnell und sie kriegt es nicht mit, oder sie ist ein bisschen voreilig, was Samadhi angeht. Aber es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich mit etwas befasst, was einem gut tut, was man mag, wie erstaunlich schnell sich dann Sammlungen einstellen. Wobei das ja auch schon sehr nett, Dieter das mal gesagt hat, irgendein bekannter Lehrer oder irgendwas, der mal gesagt haben soll, manche Leute haben Jhana und wissen es gar nicht. Ich würde dem mal nicht widersprechen wollen.
Ja.
Also es gibt schon Unterschiede in der Sammlung und wie sich da die Stille und die Glückseligkeit entfaltet, das ist klar. Aber ich habe den Eindruck, wir im Westen sind überkonzentriert. Das ist unser großes Problem. Man kann ja mal nicht Spaß, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, machen wir doch mal eine kleine Zeitreise. 300, 400, 500 Jahre zurück. Die meisten Leute waren Analphabeten, kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Wie sah das Leben von den Leuten aus, der Geist? Die waren im Alltag, die haben immer so diesen offenen Geist. Da muss man natürlich schauen, wo ist Bedrohung, auch wenn du Tierhaltung machst oder sonst irgendwas, also wo sind Fressfeinde, wie sieht das Wetter aus, hauen die Tiere ab. Natürlich waren die Menschen auch in der Lage, sich zu konzentrieren, wenn sie Handwerk, Gesprächspartner oder was waren. Aber die meiste Zeit hatten die eher einen offenen Geist. Und wie sieht unser Leben aus? Spätestens ab der Einschulung, wir lernen lesen. Man muss sich mal klar machen, was beim Lesen funktioniert, was da abläuft. Winzige Striche, Kringel, Punkte auf so ein Ding. Und das Ganze wird umgesetzt zu Text, deren Inhalt man auch noch versteht und weitergeht. Das ist eine hochgradige Geistesleistung. Und das machen wir von klein an. Und danach schauen wir Fernsehen und im Internet. Und wir sind die ganze Zeit viel konzentrierter, als wir das eigentlich glauben. Und dann gibt es Leute, die kommen abends nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause und wollen sich dann am Kissen konzentrieren. Das ist für mich irgendwie so wie eine Maßkrugstemmen. Also irgendwann muss er auch mal absitzen. Das ist, finde ich, so nett, wenn der Ajahn Mohindo sagt, die Leute sollen mal aufhören zu meditieren. Die sind alle schon gaga. Die sollen mal aufmachen. Und wenn man den Geist wirklich mal entspannt erleben, damit man dann auch den Unterschied mal merkt, was eigentlich Sammlung ist. Und die meisten sind maßlos überfordert mit dem, was sie machen wollen. Völlig fertig, überkonzentriert, kaputt. Und dann, jetzt muss ich aber zum Ausgleich und Butoh. Ja. Und dann gibt es Leute, die sind sehr konzentriert und können sich auch sehr lang konzentrieren. Nur ist das für die irgendwie so ein Dauerzustand. Wir sind förmlich fixiert schon. Und die versuchen sich dann noch mehr zu konzentrieren. Das ist, nur wenn ich jetzt hier diese Klangschale mit diesem Klöppel anschlagen möchte. Also ich muss schon zupacken, damit das Ding nicht einfach aus der Hand unkontrolliert rausfällt. Aber wenn ich jetzt richtig presse, dann tun mir nach 10, 20 Sekunden alles weh. Die Sehnen, die Knöchel, alles, die Muskeln verkrampfen sich. Und genauso ist es, wenn ich schon konzentriert da sitze, ich bin bei der Sache, aber ich krieg's gar nicht mit, weil ich meine, es muss was ganz Besonderes passieren. Da muss doch jetzt irgendwie... Und das ist halt einfach, wo ich sage, man kriegt eigentlich gar nicht mit, was man macht. Das ist eigentlich ein Mangel an Sati. Es ist nur Konzentration. Ich konzentriere mich auf irgendwas. Ich kriege aber gar nicht mit, dass ich mich konzentriere und wie ich mich konzentriere. Und das ist das Problem, wenn ich mit dieser Übersetzung Sati mit Achtsamkeit, das trifft immer sehr schnell in Konzentration. Achtsamkeit, Konzentration, das ist zwei Paar Stiefel. Sati ist nicht Samadhi.
Ja, ich wollte sagen, meiner Meinung nach ist diese Meditation, Samadhi oder auch Jhanas mit Konzentration zu übersetzen, ist meiner Meinung nach total falsch. Weil man sich nicht konzentriert, ist für mich etwas, wo man mit Willenskraft dahin geht und dass da, so wie du es gesagt hast und wie diese Lehre von der Buddha erzählt ist, kommt man zu Samadhi durch Ruhe, Freude und so weiter und nicht durch diesen Willensakt.
Nicht ganz, weil du, wenn du liest die Beschreibung von der ersten Jhana, ist ja mit diesem geistigen Denken ausrichten. Ja, das heißt, du brauchst schon, du kannst dich einfach im Geist rumsausen lassen. Du musst den wirklich diesen einen Berg aussuchen,
ja,
den du besteigen
möchtest. Aber das ist nicht verkrampft. Für mich ist Konzentration etwas Verkrampftes. Mit zu viel.
Genau,
zu
viel, wenn du diesen, viele, das ist eigentlich wieder dieses Lieblose. Dieses, jetzt muss ich aber. Ja, ja. Aber dann, erst du Sila, versuch keinem Lebewesen zu schaden. Dann fängst du bei dir selber an, sagst du, ist ja albern, da mal zu praktizieren und dann quäle ich mich auf dem Kissen. Also sei doch mal nett zu dir. So, dann hockst du auf dem Kissen hin und fängst mal an und sagst, so. Und dann eine schöne Frage zum Einstieg, wenn man sich hinsetzt oder mal Zeit hat, ist eine Frage, die euch allen schon tausendmal gestellt worden ist und ihr selber schon tausendmal gestellt habt. Wie geht's da denn? Na, alles klar, passt alles. Und diese Frage muss man sich selber stellen, und zwar ernsthaft. Wie geht's dir denn? Ja, nein, und dann geht es Geschimpfe und Geleier und Jammer an. Und das kann man sich dann mal ein paar Minuten anhören. Und so nach ein paar Minuten, wenn es einem dann auffällt, dass man eigentlich jetzt nicht nur seine Befindlichkeiten so von sich gibt, kann man mal fragen, ja, ist ja gut. Aber wie geht es da denn tatsächlich jetzt? Zum Beispiel Ärger. Ja, ich habe so viel Ärger. Und denke, ja, ist ja gut. Aber was heißt Ärger? Im Ohrläppchen? Im Magen? Ist es ein Gedanke? Dann denk was anderes. Geht's nicht? Warum nicht? Auf einmal, oh, Ärger. Ja, Angst, Sorge, Nervosität, Schmerzen. Schmerzen, ja, mir tut mein Knie weh. Schön, dann schaust du an. Aber was heißt es? Wo fängt Knie an? Was heißt wehtun? Ich habe immer was da. Das ist halt dieses, wo ich sage, was ist das jetzt, oder? Wie geht's dir denn? Liebevolle Hingabe. Und zwar ins eigene Leben, und was anderes geht's ja gar nicht im Dhamma. Ich schaue mir mein eigenes Leben an. Oh, wie geht's? Super. Ah ja, was heißt das konkret? Was ist daran wirklich so super und was nicht? Ist völlig wurscht. Ich kann immer hinschauen, bin ich im Dhamma. Und wenn ich dann ein paar Lehre eben kenne und ein paar Werkzeuge habe, geht es ja immer schneller, dass ich dann nicht alles so grob, es ist wie beim Kies erzeugen. Am Anfang muss ich überhaupt mal so einen Brocken aus dem Gebirge raus, dann muss ich den zersprengen und dann nochmal sprengen und mit grobem Werkzeug. Aber diesen Vorgang muss ich ja nicht ständig wiederholen. Irgendwann habe ich schon mal kleinere Brocken und irgendwann mit der Kies und Sand draus. Und so kann ich halt auch irgendwann mal sagen, da kenne ich mich schon aus, aber jetzt habe ich mal wirklich Zeit und jetzt will ich mir das mal in Ruhe anschauen. Am Wochenende oder irgendwo im Betrieb, im Kloster. Aber im Alltag mache ich halt dann das, was im Alltag angemessen ist. Und das ist halt irgendwas anderes in der Supermarktkasse oder in der U-Bahn. Oder wenn ich völlig fertig abends heimkomme, dann mache ich halt jetzt nicht unbedingt der Versuch, Paticca Samuppada zu sehen. Betrüppeltes Schweigen.
Also ich finde es wirklich wunderbar mit diesem total praktischen Ansatz, also mit diesem Ansatz, dass man wirklich immer Dhamma praktizieren kann. Ja? Also nicht nur, wenn man sich hinsetzt oder nicht nur in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Umgebung. Das kommt mir persönlich eigentlich auch sehr, muss ich sagen, finde ich eben auch so. Und jetzt wieder einen Lehrer zu zitieren, der Ajahn Sumedho, der hat ja immer gesagt, also egal was einem passiert oder egal was überhaupt mit deinem Khandas jetzt aufgenommen wird oder abgegeben oder sonst auch sieht in Terms of Dhamma. Und genau das ist es eigentlich. Also man kann immer diesen Bezug herstellen. Das finde ich wirklich wunderbar.
Ja, für mich ist es irgendwie dass es so rauskristallisiert, dass Dhamma-Praxis besteht aus Übung. Und das ist für mich der formelle Teil. Also ich lese eine Lehrrede, ich höre mal einen Vortrag, ich lese ein Buch und gehe da auch vielleicht mal ein bisschen rein, also auch in die Stille sitzen. Also der ganze formelle Teil. Meditation, Reflexion, Kontemplation. In einem geschützten Rahmen, im geschützten Umfeld, wo du Zeit und Ruhe hast. Aber das ist, wie viel Weil beim berufstätigen Menschen höchstens 10% des Tages vielleicht oder so. Das ist die Übung. Und 90% ist Anwendung der Übung. Die restliche Zeit versuchst du das, was du schon mal gesehen und verstanden hast, irgendwie dann anzuwenden. Und das heißt, vom Aufstehen bis zum Bett gehen hast du eigentlich immer was. Und für mich ist eigentlich der formelle Teil eigentlich der erholsame Teil. Also ich finde es unglaublich faszinierend, wenn ich so einen Übungstag mache, wo ich den ganzen Tag nichts lese, nichts anschaue und das Haus nicht verlasse, nur sitzen, gehen. Wirklich ein ganz, könnte ich sagen, strenge Übung. Ja? Die rutschen durch wie nichts, kein Problem. Aber am nächsten Tag, wenn ich Zeit habe, da bin ich völlig von der Rolle zum Teil. Da sitze ich dann auf dem Sofa, aber da läuft dann keine Uhr und ich habe keine Struktur durch den Tag, sondern ich kann ja jetzt machen, was ich will. Und dann geht es wieder los. Da kommt eigentlich der richtige Stress dann jetzt. So, was machst du jetzt? Jetzt musst du nicht sagen, jetzt bleibe ich hier so sitzen und irgendwann kommt der Wecker und dann gehe ich und dann trinke ich vielleicht meinen Tee und dann kommt wieder sitzen, sondern du kannst machen, was du willst. Und dann macht der Geist, was er will. Und das ist dann zum Teil nicht schön. Und dann geht es dran, diesen Ding umzusetzen für mich. Dann wo ich sage, okay, wow, jetzt ist Unruhe, jetzt ist dies, jetzt kommen die Gedanken und jene. Und dann versuche ich umzusetzen, das, was ich gelernt habe.
Aber das ist doch Übung.
Das ist die Anwendung der Übung.
Ich finde es auch Übung.
Ja, ich meine, insgesamt ist alles Übung, weil du übst so lange, bis du es kannst. Aber ich meine, wo ich sage halt, manche Leute, meine Übung ist immer so dieses jetzt Sutten studieren, jetzt still sitzen mit einer Methode. Das ist ja, es ist so speziell, formell, aber das ist ja nicht das, womit man durchs Leben geht. Und zu glauben, dass ich jetzt dann, wenn ich hier rausgehe oder mich vom Kissen erhebe, jetzt ist es dann mal zu Ende und dann geht es beim nächsten Mal wieder weiter oder wenn ich daheim dann auf dem Kissen sitze, das ist halt der Trugschluss, da mal läuft dauernd. Das ist ja Sati. Sati sollte dich ja irgendwie früher oder später immer wieder dran erinnern. Und dann sind wir auch wieder bei der Akzeptanz, es klappt halt natürlich nicht immer so gut. Also es gibt ja Situationen, wo man dann Stunden später sagt, große Güte, was war das jetzt? Ja, gehört dann auch dazu. Ne? Und dann gibt es wieder Situationen, wo man dann ganz schnell, oh, das sage ich jetzt nicht, das tue ich jetzt nicht. Und da kann man sich ja wieder freuen, ne? Diesmal hat es gut geklappt. Aber ich meine, das ist das, was mich jetzt an der Praxis auch so begeistert. Es ist nicht so, wie ich es im Zen fälschlicherweise so mitgekriegt habe, Erleuchtung oder nichts. Sondern es gibt ja diese Stufen, diese sich auf den Strom zubewegen, in den Strom kommen und da dann auch noch ein weiter Weg bis zum Ende, bis dann der Strom sich ins Meer ergießt. Und man muss sich ja gar nicht schlecht fühlen, wenn es mal schlecht läuft, weil es kann ja gar nicht anders sein. Habt ihr genug? Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Nachmittag kommt's gut an.
Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.